Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air.
Zum Jahresende 2012 war ganz Indien in Aufruhr. Ekel, Empörung und eine starke Welle der Solidarität entflammten das Land. Eine junge Frau in einem öffentlichen Bus in Delhi, von einer Gruppe von Männern brutalst vergewaltigt, war ihren Verletzungen erlegen. In den indischen Medien wurde sie Nirbhaja, die Angstlose, genannt. Frauen in Indien sagen, dieses entsetzliche Verbrechen ist ein Symbol für den Hass gegen die Frauen in unserem Land.
Weltweit ist die Gewalt gegen Frauen keinesfalls zurückgegangen. Die südafrikanische Rechtsanwältin Rashida Manjoo ist Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zur Gewalt gegen Frauen. Im Gegenteil, sagt sie. Es gibt heute kein Land auf der Welt, das sich rühmen kann, mit der Geißel der Gewalt an Frauen Schluss gemacht zu haben. Eine Geißel, die wir schon als Pandemie bezeichnen müssen. Und sie stellt klar, dass diese Gewalt überall gefährlich zugenommen hat, anstatt zurückzugehen.
Warum ist Gewalt an Frauen im 21. Jahrhundert noch möglich? Rashida Manjoo antwortet darauf, weil Männer es können.
Gleichzeitig hat die UN-Beauftragte keinen Zweifel daran, als Verantwortliche dieser Gewalt an Frauen die Staaten und Regierungen anzuklagen.
Die Gewalt gegen die Frau stellt heute in der ganzen Welt die größte Verletzung der Menschenrechte dar. Jeder Ort der Welt ist schlecht, um als Frau geboren zu werden. Überall müssen wir Frauen unerschrocken kämpfen, in allen Bereichen, nur weil wir Frauen sind.
Die strukturelle Gewalt ist Teil des täglichen Lebens. Die Umstände sind von Land zu Land verschieden, wechseln von Kontinent zu Kontinent und vor allem die Lebensbedingungen der Frauen im Norden und den Ländern des Südens unterscheiden sich stark. Aber überall finden wir Alltagsgewalt gegen Frauen und stereotypische Bilder der Frau, erschaffen von einer patriarchalischen Gesellschaft.
Warum ist Gewalt gegen Frauen möglich?
Weil Männer es können.
Die Morde an Frauen nehmen weltweit nicht ab, sondern zu.
Wer trägt letztendlich die Verantwortung dafür?
Die Staaten.
Wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, dass kein Staat in der Lage ist, seine Frauen zu schützen. Auch nicht Indien, das sich anschickt, Weltmacht zu werden.
Diskriminierung, Vorurteile und Gewalt bestimmen die Geschichte und das Leben von Millionen Frauen. Alle wurden sie bedrängt, diskriminiert, herabgesetzt und Hunderttausende wurden vergewaltigt, eine sexistische Gewalt, bei der alle Einrichtungen des indischen Staates Mittäter sind. Behörden, Beamte, Polizisten, Richter, Gerichtsmediziner.
Für die indische Polizei sind die Frauen selbst schuld. Sie provozieren, indem sie abends ausgehen, spät nach Hause kommen oder unangemessene Kleidung tragen.
Die Titelseiten der Weltpresse und die Bilder, die im letzten Dezember und Januar aufgenommen wurden, zeigten Tausende wütender Frauen auf den Straßen von Delhi, mit Schildern an die indischen Behörden gerichtet. Sagt nicht mir, wie ich mich anziehen soll. Sagt ihnen, dass sie nicht vergewaltigen sollen.
Der Schmerz und die kollektive Wut sind neu für Indien. Gruppenvergewaltigungen sind es nicht.
Von Dezember bis heute wurden mehrfach neue Gruppenvergewaltigungen zur Anzeige gebracht. Unter den Opfern waren auch Ausländerinnen. Zum Beispiel eine Nordamerikanerin und eine Schweizerin. Frauen überlegen es sich, allein in Indien zu reisen. Sie haben Angst.
Auch Frauen aus Europa, die sich viel allein in Asien bewegt haben, fühlen sich nicht mehr sicher.
Als alleinreisende Westlerin doppelt schwer. Man ist Frau, man wird sowieso angeguckt, hat man noch eine andere Hautfarbe dazu, ne? Und fällt sowieso schon mehr auf als jetzt eine indische Frau. Und ich habe das dann als sehr anstrengend empfunden, einfach nie in Ruhe gelassen zu werden. Bei mir kam es auf jeden Fall vor, dass ich im Bus saß und angefasst worden bin. Und wenn man dann höflich darum bittet, dass es doch, also dass die Person oder der Mann jetzt in dem Falle die Hand wegnimmt, dann passierte auch nichts. Man muss dann schon ruppiger werden. Ja. Und das war schon harter Tobak für mich. Ne? Also
Das hat dich unsicherer
gemacht. Ja, hat mich unsicherer gemacht. Mhm. Also ich werde nicht nochmal in jungen Jahren, vielleicht erst wenn ich älter bin, nochmal alleine nach Indien reisen und besonders nicht nach Nordindien. Ich bin eigentlich, wenn ich das so sagen kann, eine sehr selbstbewusste junge Frau. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Ne? Obwohl ich es eigentlich sehr gewöhnt bin, mich in Asien frei zu bewegen als Frau, habe ich mich oft unsicher gefühlt. Ich habe mich vielleicht verfolgt gefühlt. Ja, also in Nordindien bin ich durch die Straßen gelaufen und es waren nur Männer. Also 90% der Personen, die auf der Straße sind, sind Männer. Ja, die Atmosphäre ist anders, die Energie ist anders auf der Straße, natürlich, ne? Ganz alles, also Bettler sind Männer, also Putzmänner gibt es, alle Kellner sind Männer. Meine Persönlichkeit hat sich insofern verändert, dass ich weniger selbstbewusst war.
Zu allen Zeiten und in aller Welt war die massenhafte Vergewaltigung ein Instrument des Krieges, ein Mittel der Repression, der Bedrohung und Erniedrigung, eine Angelegenheit unter Männern, deren Geiseln die Frauen waren. Auch in Indien, ob zu Kolonialzeiten oder während der Jahre der blutigen Kämpfe um die Teilung Indiens.
Für einen Teil der öffentlichen Meinung in Indien haben sich die Gruppenvergewaltigungen zu einer massiven sozialen Bedrohung entwickelt. Wenn die Polizei einmal Täter festnimmt, werden sie oft genug gegen ein paar Rupien wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die Opfer müssen mit dem Stigma der Gewalttat weiterleben, ohne irgendeine Hilfe. Zusätzlich zur Vergewaltigung durch eine Horde von Männern, die sich in Bestien verwandelt haben und sich vom System geschützt sehen, müssen die Opfer die Missachtung und Misshandlung durch Polizisten, Richter und Ärzte aushalten.
Viele der Frauen ziehen es vor zu sterben und nehmen sich das Leben.
Was macht die Polizei?
Sie beschuldigt die Frauen, dass sie alleine auf der Straße sind und sich dann auch noch beschweren, wenn etwas passiert.
Und die Politik?
Zahlreiche Frauen sind in der indischen Regierung an höchste Stellen gelangt. Die Leitung der Regierungspartei, der Vorsitz der unteren Kammer des Parlaments, drei bedeutende Ministerien sind in der Hand von Frauen. Viele von ihnen sind erfolgreiche Unternehmerinnen. Aber es scheint, dass die Problematik ihnen völlig fremd ist.
Vor 3 Jahren wurde eine bekannte Fernsehjournalistin nachts auf dem Rückweg aus dem Studio auf der Straße vergewaltigt und ermordet. Die Ministerin Sheila Dixit hatte für dieses Verbrechen nur einen einzigen Kommentar übrig. Eine Frau soll nicht solche Risiken eingehen. Wir nehmen an, die Ministerin verlässt ihr Haus nur mit Chauffeur und Bodyguard.
Das ist der immensen Mehrheit der indischen Frauen nicht möglich, die aus dem Haus gehen müssen, um zu arbeiten, zu studieren, zu leben. Ohne Bodyguard. Selbst Mittelschichtfrauen, die es sich erlauben können, ein Taxi zu nehmen, sehen sich gezwungen, umständliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Sie notieren die Wagennummer, benachrichtigen jemand ihres Vertrauens, wohin sie unterwegs sind wann sie ankommen.
Im Indien des 21. Jahrhunderts sind Hass- und Gewaltverbrechen an Frauen nicht selten, allem voran die Tötung von ungeborenen oder gerade zur Welt gekommenen Mädchen. Getötet, weil die Familien Sorgen haben, die Mitgift nicht aufbringen zu können oder es nicht wollen. Getötet, weil die Familie einen männlichen Nachkommen haben soll.
Daraus entstanden ist, wie auch in China, ein enormes gesellschaftliches Problem. Ein bestürzendes Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. In Indien kommen auf 1000 Männer heute nur noch 900 Frauen. Und diese Kluft wird sich ohne grundlegende Veränderungen in der indischen Gesellschaft noch weiter vertiefen. Die Auslöschung der Mädchen bedeutet, Frauen und Mädchen sind eine Minderheit in ständiger Gefahr. Und für die jungen Männer im heiratsfähigen Alter fehlen ihre Altersgenossinnen.
Weder der Tod von Mädchen und Frauen noch die sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung sind Einzelfälle im Indien von heute. Auch nicht die häusliche Gewalt oder die Gewalt in der Nachbarschaft, sei es auf dem Dorf oder am Rand der Städte.
Und auch immer noch gibt es Fälle von Witwenverbrennungen oder Säureanschläge auf die eigene Frau oder Verlobte.
Dazu kommen immer mehr Entführungen von Frauen. Seit 2010 sind sie um 19% angestiegen. Die Morde an Frauen aufgrund von Streitigkeiten um die Mitgift sind gestiegen. Fälle von Folter haben um 5% zugenommen. Der Frauenhandel stieg um 122%.
Neuen Untersuchungen der indischen Ökonominnen Sivan Anderson und Debra Schrey zufolge kommen in Indien jedes Jahr über 2 Millionen Frauen zu Tode, rund 12% schon bei der Geburt und 25% in der Kindheit. Die Wissenschaftlerinnen lassen keinen Zweifel daran, dass der indische Staat in diesem Bereich versagt hat. Er hat seine Frauen nicht geschützt.
Aber die grausame Vergewaltigung einer jungen Frau, Nirbhaya, die Angstlose oder Amanat Schatz genannt, in einem Bus im Zentrum der Hauptstadt, hat Tausende von Frauen im Land erschüttert. Jyoti Singh Pandey, wie ihr wirklicher Name war, eine junge Frau von 23 Jahren, die Physiotherapie studierte und mit ihrem Freund aus dem Kino kam und kein Taxi fand. Sie wurde getötet, ihr Freund zusammengeschlagen.
Tausende von Frauen jeden Alters waren schockiert. Es hätte auch ihnen widerfahren können. Eine starke, vibrierende neue Welle der Solidarität und der Empörung brach sich ihre Bahn. Auch junge Männer brachten ihren Abscheu gegenüber dieser Form von Gewalt und ihre große Beunruhigung massiv zum Ausdruck.
Der Fall löste weltweit Entsetzen aus. Die indische Regierung jedoch reagierte langsam, gleichgültig und infam. Zunächst schaute sie weg, dann versuchte sie, den Protest zu stoppen. Dieser Mangel an Einfühlung, an Verantwortlichkeit hat Millionen Inder erschreckt und die Glaubwürdigkeit der Regierung in Frage gestellt.
Die Regierung schickte das Opfer zur Behandlung außer Landes, in den Augen vieler zum Sterben. Ihre sterblichen Reste wurden in aller Stille verbrannt und die Leute sollten vergessen.
Die Frauen im Inneren des Landes, in den kleinen Städten und den zahllosen Dörfern, die Frauen auf dem Land, haben wenig an den Protesten teilgenommen. Sie sind die schweigenden Opfer der Gewalt. Viele können nicht lesen und schreiben. Sie leben isoliert, ohne die Möglichkeit, sich auszutauschen, festgehalten im archaischen Familiensystem, in dem sie nicht zählen. Aber auch hier auf dem Land gibt es Frauen, die sich wehren, die sich organisieren.
1000 Frauen haben zum Beispiel am Marsch der Landlosen im Herbst 2012 teilgenommen, dem Jan Satyagraha, dem großen Marsch für Gerechtigkeit. Sie haben sich das Recht erstritten, dass auch Frauen überall in Indien das Recht auf Landbesitz haben. Und sie haben das Recht auf ein kleines Stück Land erkämpft, ein Stück Land zum Leben, für alle. Wie die Frauen von Ekta Parishad kämpfen viele Frauen auch im ländlichen Indien seit Jahrzehnten für ihre Rechte.
Aber Indien ist auch das Land, in dem eine neue Generation junger Frauen, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, hinausgeht in die Welt. Vor allem sie tragen den neuen Kampf gegen die Gewalt an Frauen, die jungen Frauen, die eine immer bessere Ausbildung hinter sich haben und entschlossen sind, ihr Leben zu ändern. Hinauszutreten aus einer archaischen Welt voller Vorurteile und Aberglauben.
Es ist ein langer und komplexer Prozess in einem Land, das modern und archaisch zugleich ist und wo die Vorherrschaft der Männer innerhalb der Familie und der ganzen Gesellschaft durch höhere Rechte, Privilegien, Autorität und Macht legitimiert wird.
Die Frage jedoch stellt sich, warum ist die maßlose Gewalt gegen Frauen in der ganzen Welt und gerade in Indien so gewachsen?
Es gibt Stimmen, die der Ansicht sind, dass die Armut, die so bewunderte industrielle Entwicklung Indiens mit sich brachte, das traditionelle ländliche Indien vernichtet. Aber immer noch leben 72% der Bevölkerung auf dem Land.
Die extreme Armut treibt Millionen Menschen, meist Männer, aus dem Landesinneren in die Städte. Auf der Suche nach Arbeit, entwurzelt und entfremdet. Allein und verzweifelt sind diese Männer Zeitbomben.
Mit tragischen Folgen für eine Gesellschaft, die seit Jahrhunderten auf der Missachtung der Frauen gründet. Im Frühjahr 2013 hatten wir die Möglichkeit, mit der indischen Autorin Gitanjali Shree zu sprechen. Hören wir die Gedanken einer engagierten Schriftstellerin aus Indien. Einer ihrer Romane, Mai, die Mutter, ist dem Thema der Frauen Indiens gewidmet. Ich hätte gerne Ihre Meinung dazu. Was sagen Sie im Fall der brutalen Gewalttat in Delhi?
This case is dramatic because of its obvious ugliness.
Dieser Vorfall ist aber dramatisch aufgrund seiner besonderen Abscheulichkeit und Boshaftigkeit. Die Gewalt ereignete sich in Delhi, in der Hauptstadt, die man sich etwas sicherer vorgestellt hätte. Aber dort ereignete es sich und gebildete junge Menschen waren die Opfer. Was dies ganz klar gezeigt hat, ist das allgemeine Klima, in dem wir leben. So etwas mag nicht täglich in dieser abscheulichen Art und Weise vorkommen. Aber so ist es eben, die Einstellung der Menschen um uns herum. Das ist offensichtlich.
Die Männer, die das Abscheuliche, diese Gewalt verursacht haben, kamen vom Land.
They came from, some of them came from Bihar, they came from the poorer state of India, one of the poorer states, you know.
Sie kamen, einige kamen aus Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten. Sehen Sie, dieses Land ist in einer gewaltigen Veränderung begriffen. Es urbanisiert sich sehr schnell und Menschen strömen aus ländlichen Gegenden in die städtischen Zentren auf der Suche nach Lebensunterhalt. Sie kommen hierher auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie kommen in die Stadt voller Konkurrenzkämpfe, die für sie neu sind. Sie kommen in eine Stadt, wo einige sehr reich geworden sind. Sie sehen das, aber können das nicht selbst erreichen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, was geschehen ist. Aber man muss versuchen zu verstehen, wie einzelne Menschen so geworden sind. Auch die junge Frau kam aus einer Kleinstadt nach Delhi, um zu studieren. Sie war Medizinstudentin. Sie kam mit dem Wunsch nach einem besseren Leben. Also diese Menschen bewegen sich in einer Gesellschaft, die sich sehr schnell verändert. Und hier herrscht viel Frustration, viel Entfremdung und viel Unzufriedenheit. Und manchmal kommen Menschen aus dem Gleichgewicht und Abscheuliches passiert. Manchmal scheitern Menschen. Sie verstehen, wie es ist in einer sich schnell verändernden Gesellschaft. Gewalt. Gewalt wächst und wächst. Vor 20 Jahren sagten wir, Delhi sitzt auf einem Pulverfass. Sie wird hochgehen. Wir sagten, ja, Menschen kommen von hier und von dort. Menschen kommen auf Jobsuche. Einige sind gebildet, einige nicht. Einige werden reich. Die multinationalen Firmen kommen her. All diese Veränderungen finden statt. Und es herrscht eine große Frustration. Es gibt viel Kriminalität, die wächst. Und die Stadt wird in Flammen aufgehen. Sie wird explodieren. Und heute können wir sagen, es ist soweit. Die Stadt explodiert. Die Kriminalität hat zugenommen. Wir bewegen uns in der Stadt, auch wenn wir uns nicht ganz sicher fühlen. Wir nehmen ein Risiko auf uns, aber bewegen uns doch. Frauen fahren mit der Metro, mit dem Taxi, je nachdem, was man sich leisten kann. All dies ist möglich.
Glauben Sie, dass sich in der Einstellung zur Gewalt gegen Frauen in der indischen Gesellschaft etwas geändert hat?
Even in India, the movement for a better...
Selbst in Indien kämpft diese Bewegung seit langem für bessere Lebensbedingungen und Rechte von Frauen. Es gibt einige Erfolge, einige Rückschläge und die Bewegung lebt weiter. Aber es ist eine starke Bewegung, getragen von starken Frauen. Sie sind aktiv in vielen, fast allen Bereichen. Es gibt Rechtsanwältinnen, Umweltaktivistinnen. Sie sind an vielen Bewegungen beteiligt, für die Rechte der Dalits, der Unberührbaren und auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Es ist eine alte Bewegung.
In Dalit rights, really part of many movements, which are also within which they are also including the gender struggle. So it's an old movement.
Auch die Frauen Indiens sagen heute, wir wollen nicht ständig als Opfer gesehen werden und wollen auch nicht für immer Opfer sein.
Dass unsere Mutter eine schwache Wirbelsäule hatte, wussten wir ja von Anfang an. Mai hielt sich immer gekrümmt. Wir hatten sie ja von Anfang an so gesehen. Schließlich fing ihr Leben mit unseren zusammen an. Von Anfang an war sie ein schweigender, gebeugter Schatten, überall zur Stelle, immer damit beschäftigt, alle zu versorgen, allen ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air, Bürgerfunk aus Köln. Wir bedanken uns bei Jitanjali Shree für das Gespräch und empfehlen Ihnen sehr ihr wundervolles Buch Mai, auf Deutsch erschienen im Draupadi Verlag.
Chalo bhaiya ek bana ke ab Rajdhani mein.
Unsere Feature-Reihe Gandhi Reloaded finden Sie als Podcast auf alleweltonair.de.
Chalo bhaiya ek bana ke ab Rajdhani mein.